Deutschlandfunk, Medias Res.
Was ein Spannungsfeld. Wo bleibt die Reue, titelte die Wochenzeitung Die Zeit vor der ersten Konferenz im Vatikan über sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche. Papst zieht den Schwanz ein, titelt heute die Taz nach diesem Krisengipfel zum Kinderschutz. Erwartet wurde eine Art To-Do-Liste zur Verhinderung von Missbrauch. Die gab es von Papst Franziskus nicht. Herausgekommen ist die Formulierung einer Art Einsicht darin, dass bestehende Machtstrukturen in der Kirche sexuellen Missbrauch ermöglichen und daher zur Bekämpfung künftig Macht geteilt werden muss. Wir sprechen hier im Deutschlandfunk jetzt über den Status quo. Was überhaupt erfahren Journalisten, die zum Machtmissbrauchsskandal mit beiden Seiten sprechen, mit Opfern und Tätern bzw. dem Arbeitgeber von Tätern? Christiane Florin, Deutschlandfunk-Redakteurin Religion und Gesellschaft, zur Art des Auskunftgebens. Wie läuft Ihre Recherche bei der Kirchenseite?
Es ist ja klar, wenn man sich mit einem Thema beschäftigt wie sexualisierter Gewalt, Missbrauch, dass man nicht mit einer Anfrage bei der Pressestelle der Deutschen Bischofskonferenz oder bei den Pressestellen der einzelnen 27 Bistümer Akteneinsicht bekommt. Die Akten, die Personalakten, haben ja nicht mal die Wissenschaftler in den Händen gehalten, die diese Studie erstellt haben, die vor einem knappen halben Jahr publiziert worden ist. Da gelten ja Regeln des Persönlichkeitsschutzes. Ich muss sagen, ich bin da oft den öffentlichen Weg gegangen. Also ich habe Pressekonferenzen genutzt und Interviews geführt, in denen ich die Fragen gestellt habe, die ich hatte, von denen ich aber auch vermute, dass die Hörerinnen und Hörer die hatten, nämlich ganz einfache Fragen. Warum bekommen Betroffene keine Akteneinsicht? Warum greift der Staat nicht stärker durch? Warum gibt es keine Aufarbeitungskommission, die unabhängig ist wie in Irland und in Australien? Mir ist in den Pressekonferenzen, oder auch warum tritt keiner zurück? Mir ist in manchen Pressekonferenzen schon aufgefallen, dass die Journalisten noch mehr Respekt haben vor der Kirche, als es zum Beispiel Politikjournalisten vor Politikern haben oder Wirtschaftsjournalisten vor Unternehmensführern. Und das ist dann so mein Weg, erstmal. Wenn aber dann ein Anfangsverdacht da ist, dann ist der Weg natürlich ein anderer.
Und jetzt haben wir auch die Opferseite, die setzen nun auch große Hoffnungen in den Journalismus. Wer recherchiert? Was sagen Sie da zur Kontrollpflicht der Presse? Wie kommen die Opfer, wie gehen die auf Sie zu?
Also es gibt ja zum einen Betroffene, die sich organisiert haben in Verbänden wie dem Eckigen Tisch. Darüber haben wir ja viel in den vergangenen Tagen gehört. Zu denen halten wir natürlich Kontakt, wie zu vielen anderen auch. Aber ich habe eigentlich den meisten Kontakt zu Betroffenen, weil die sich an mich gewandt haben. Die merken ja irgendwann, dass man sich mit dem Thema beschäftigt und schreiben vor allem, das ist der bevorzugte Weg, dass sie Mails schreiben, oft lange Mails, in denen sie ihre ganze Geschichte erzählen. Und ich maile dann hin und her und irgendwann kommt es vielleicht auch mal zu einem Gespräch. Das ist aber dann schon ein größerer Schritt. Und wenn ich dann denke, ja, das könnte eine Geschichte sein, dann weiß ich ja, dass die Betroffenen dass für die ein ganz wichtiges Gefühl ist, dass man ihnen glaubt, aber ich muss ja trotzdem die professionelle Distanz wahren. Ich muss ja trotzdem fragen, wo sind Belege für das, was ich da jetzt lese, für das, was ich da jetzt höre. Und dann fängt die eigentliche Recherche erst richtig an. Oft sind ja leben auch Beschuldigte nicht mehr. Dann muss man im Umfeld recherchieren, muss gucken, wer da war damals von kirchlicher Seite verantwortlich, wer hat da jetzt die Nachfolge, wo kann man da bei kirchlichen Stellen fragen, wie verhalten die sich dazu? Wir hatten ja vor einigen Wochen die Geschichte eines Mannes, der in einer Ordenseinrichtung missbraucht worden war. Der Täter oder mutmaßliche Täter lebte nicht mehr. Und da hat der Kollege, der die Geschichte dann gemacht hat, natürlich beim Orden nachgefragt und auch beim Bistum, in dem diese Einrichtung war. Wobei man dann eben auch als Journalistin das spürt, was viele Betroffene spüren, dass man von einer Stelle an die andere gewiesen wird und keiner so richtig zuständig ist und Verantwortung diffus ist.
Und dann haben wir Sie dann natürlich auch jedes Mal sicher auch die Frage nach der Anonymität. Veröffentlichen Sie das so konkret, dass Namen erschlossen werden können oder müssen Sie da auch die Opfer schützen?
Das ist auch ein wichtiger Punkt. Man muss natürlich auch die Betroffenen schützen. Man muss die übrigens auch davor schützen, in die Medien zu gehen. Viele wissen gar nicht, auf was sie sich einlassen, wenn sie in die Öffentlichkeit gehen. Denn es ist ja keineswegs so, dass dann nur Menschen sagen, oh, was für eine anrührende Geschichte, was für ein Skandal. Sondern es gibt ja auch Victim Blaming. dass eben gesagt wird, die tun das nur, weil sie Geld bekommen, weil sie Aufmerksamkeit bekommen. Klar, Namen nennen, das ist ein ganz heikler Punkt. Da muss man auch die Juristen vorher fragen, bevor man veröffentlicht.
Erwarten Sie nun im Zuge von Machtteilen als Überschrift dann auch ein Informationenteilen als Journalistin?
Von wem?
Seitens der Kirche natürlich.
Nein, das erwarte ich eigentlich nicht. Ich würde schon viel früher ansetzen und würde sagen, es könnten mehr Verantwortliche, mehr Bischöfe erstmal ich sagen und sagen, was sie getan und was sie unterlassen haben. Und das ist ja keine Frage des Datenschutzes.
Sagt die Deutschlandfunk-Redakteurin Christiane Florin über journalistisches Vorgehen im Missbrauchsskandal der Kirche.